willkommen zum ersten öffentlichen Tagesordnungspunkt unserer 44. Fachausschusssitzung Finanzberichterstattung. Das ist Top 10. Updates zu den Interpretationsaktivitäten in dem üblichen Format. Wir haben heute, denke ich, auch ein, zwei Themen, über die wir ein bisschen intensiver auch sprechen können, weil sie, glaube ich, schon auch einen gewissen Impact haben, was wir jetzt so wahrgenommen haben, gegebenenfalls in unserem Umfeld. Insofern freue ich mich da jetzt auf den Austausch und Jan wird erstmal wieder an dich übergeben.
Ja, dann wie schon angedeutet, wollen wir heute mal über die Themen sprechen, die bei der IFRIC-Sitzung Ende Mitte September thematisiert wurden. Zunächst mal als Überblick, zwei Themen wurden vorgelegt und dazu gab es außer der erstmaligen Diskussion auch jeweils schon eine vorläufige Agenda-Entscheidung. Und dann wurden zwei weitere Projekte des ISB besprochen. Da wurde das IFRIC gebeten, buchstäblich seinen Senf dazuzugeben. Und auch darüber wollen wir dann heute berichten. Und ja, auch ich persönlich muss mich immer noch daran gewöhnen, dass wir jetzt nicht mehr den Vorteil haben, aus erster Hand Bericht zu bekommen. Aber trotzdem liegt ja genug vor, was dort besprochen und beschlossen wurde. Im Übrigen haben wir als DSC-Team uns überlegt, dass wir das heute so unter uns ein bisschen aufteilen, denn wir haben ja zu jedem dieser Themen oder Projekte tatsächlich einen Experten und deswegen werden wir das auch so aufteilen, dass ich also gar nicht alle Themen vorstelle, sondern ich werde dann zumindest zu der einen vorläufigen Agenda-Entscheidung was sagen. Ja, dann würde ich vorschlagen, dass wir in der Reihenfolge, wie es im IFRIC-Update und auch in meiner Unterlage dargestellt ist, und dann kommen wir als erstes mal zur vorläufigen Agenda-Entscheidung zu einer IFRS 18-Thematik. Und wie ich eben schon sagte, im IFRIC wurde ja zum ersten Mal dieses Thema diskutiert. Es gab dort eine Eingabe, aber das Thema selbst ist uns im DSC und auch vielen in Deutschland schon länger bekannt. Und Ilka betreut ja unser DSC-Anwenderforum. Und weil dieses Thema nun ausgerechnet im Anwenderforum schon vor einem Dreivierteljahr aufkam, also deutlich vor der Eingabe beim IFRIC, hast du, Ilka, natürlich weitaus mehr dazu zu sagen und schon ein bisschen Erfahrung, was andere darüber denken oder diskutiert haben. Und ja, wie wir vereinbart haben, glaube ich, ist am besten, wenn ich direkt mal an dich übergebe, ja?
Ja, gerne. Also das Thema, es geht ja um Fremdwährungseffekte auf konzerninterne Darlehen, also Darlehensbeziehungen zwischen Mutter- und Tochterunternehmen, die dann im Rahmen der Konsolidierung eliminiert werden, aber die Fremdwährungseffekte aus der Umrechnung natürlich im Konzern hängen bleiben, wie die auszuweisen sind. Und das Thema ist, glaube ich, virulent, seitdem IFRS 18 veröffentlicht wurde. Es kam vielfach in öffentlichen Education Sessions beim ISB auf, auch in unserer öffentlichen Informationsveranstaltung, die wir gemeinsam mit dem ISB und EFRAG veranstaltet haben. Da klang das Thema an. Und wir hatten es dann mehrfach auch im Anwenderforum, wo dann Einzelunternehmen ihre Überlegungen, wie man mit diesem Ausweisthema umgehen könnte, vorgestellt haben und auch verschiedene Sichtweisen geäußert haben. Also das Thema ist jetzt vielleicht aus der praktischen Einsetzung hochrelevant, weit verbreitet, betrifft eigentlich fast alle oder sehr, sehr viele Unternehmen und ist im Zuge der IFRS 18 Implementierung deshalb besonders relevant, weil natürlich Systeme und Prozesse betroffen sind. Also es ist nicht im Rahmen der Implementierung lösbar, indem einfach ein Konto umgehangen wird, um den neuen Ausweis herzustellen, sondern es sind halt Systeme und Prozesse betroffen, um die neuen Ausweisvorgaben von IFRS 18 umsetzen zu können. Und da stellt sich natürlich im Rahmen der Projekte zur Implementierung die Frage, wo muss ich hinhängen im Ausweis und damit ich es dann auch systemisch so entsprechend designen kann, dass ich den nach IFRS 18 geforderten Ausweis auch sicherstellen kann. Was wir gemacht haben, jetzt nachdem die IFRS IC-Eingabe da war. Wir haben die Eingabe selbst auch schon mal im Anwenderforum vorgestellt, inklusive der vorläufigen Einwertung des ISB-Mitarbeiterstabs, also zu einem Zeitpunkt, wo es die vorläufige Agenda-Entscheidung noch nicht gab, und haben die vorläufige Einwertung des ISB-Mitarbeiterstabs auch im Anwenderforum diskutiert. Aus dem Feedback, was wir da mitgenommen haben, wie gesagt, zum Stand der Einwertung des Mitarbeiterstabs, dass View 1 und View 2 als sinnvolle Auslegung angesehen werden. Da gab es ja gemischtes Feedback. Also zum einen haben wir vernommen, dass mit dieser Sichtweise, dass View 1 und View 2 als zulässig erscheinen würden, würden sich einige Probleme lösen lassen, also in Zufriedenheit mit der Anwendungspraxis. Andere Stimmen haben wir aber auch vernommen, dass die anderen Ansichten, die in der IC-Eingabe genannt waren, auch durchaus wünschenswerter erscheinen würden. Also das vielleicht mal so als Feedback, was wir aus der Praxis vernommen haben, vor der vorläufigen Agenda-Entscheidung. Was wir nach vorne gerichtet machen werden, wir haben am nächste Woche Mittwoch wieder ein Anwenderforum zu EFS 18. Da werden wir die vorläufige Agenda-Entscheidung natürlich auch vorstellen und diskutieren, das vielleicht auch so ein bisschen als Sounding Board nutzen, um dann das Feedback auch nochmal einzusammeln und jetzt dem Fachausschuss dann auch nochmal zur Kenntnis zu bringen. Was ich zwischenzeitlich auch vernommen habe, jetzt angesichts der vorläufigen Agenda-Entscheidung, ich greife der fachlichen Befassung des ICS ein bisschen vorweg, aber ist eine große Verunsicherung angesichts der vorläufigen Agenda-Entscheidung. Einerseits angesichts des Split-Votes, was heißt das nach vorne gerichtet? Das ist natürlich Gift für jedes Implementierungsprojekt. Andererseits, was mache ich jetzt damit? Wie gehe ich damit im Rahmen der Implementierungsprojekte um? Aber auch drittens, sollte man sich aus Sicht der Praxis, also als Preparer, gegenüber dem IFS-IC äußern? Ist das eine sinnvolle Vorgehens? Also wird das für sinnvoll erachtet? Die Fragen wurden auch schon an mich herangetragen. So, jetzt mache ich mal einen Punkt und gebe nochmal zurück an dich, dass wir vielleicht die vorläufige Agenda-Entscheidung mal ordnungsgemäß vorstellen.
Ja, also ich kann gern ergänzen, aber ich sage mal, fachlich hast du ja schon das Wesentliche eingerahmt und ich glaube, das ist allen mittlerweile vertraut. Also in der Diskussion, beziehungsweise auch in der Eingabe, ging es ja um einen Knackpunkt. Wenn die Klassifizierung von Fremdwährungseffekten im Konzernabschluss davon abhängen soll, ob die zugrunde liegenden Positionen so oder anders klassifiziert sind, dann war der Knackpunkt, ob in einem Konzernabschluss die zugrunde liegenden Posten da sind oder nicht da sind. Und da stellt sich die Frage, was bedeutet denn Eliminierung durch Konsolidierung? Sind die Posten verschwunden, also gar nicht da, oder sind sie nur saldiert und werden damit mit Null gezeigt, sind aber eigentlich noch vorhanden? So einfach könnte man das mal zusammenfassen. Und ich bin der Meinung, um auch dazu zu kommen, wie das Ergebnis, also die Entscheidung im IFRIC war, dass die IFRIC-Mitglieder genau bei dem Punkt sich auch nicht einig sind. Also genau diese philosophische Frage, verschwinden denn Posten durch Konsolidierung oder sind sie nur im Hintergrund und werden dann mit Null ausgewiesen? Und es gab etwas sehr merkwürdig. Also erstmal gab es eine 7-7 Entscheidung. Nun, das ist vielleicht nicht ganz neu, aber die Hälfte der IFRIC-Mitglieder war der Meinung, es ist nicht klar und man hat damit ein Wahlrecht. Und die andere Hälfte hat gesagt, nee, es ist völlig klar, die Posten gibt's nicht und deswegen greift dann die Standardkategorie, also operativ im Sinne von Textziffer 52, glaube ich. So, und dann aber das Überraschende oder Bemerkenswerte ist, man hat dann gesagt, wir treffen eine Agenda-Entscheidung vorläufig. Und die lautet, wir nehmen das Thema nicht in unser Programm auf oder wir wollen keine weitere Befassung einplanen. Sie haben aber nicht gesagt, was sonst ja üblich ist. Der Standard ist ja hinreichend klar. Und dann ist noch eins, was im Update, also so offiziell nicht verkündet wurde, aber was man da in der Diskussion schon raushört und irgendwo habe ich es dann auch gelesen, es wird natürlich schon dem ISB vorgelegt. Letzten Endes ist natürlich, wenn die Agenda-Entscheidung bestätigt würde, dann ist nach dem formellen Ablauf schon der ISB gefragt, um Votum, gegebenenfalls Einspruch zu erheben. Aber so oder so wird die Frage dann wahrscheinlich eine Etage höher gereicht und dann, wenn es auch länger dauert, kann man nur hoffen, dass dann vielleicht eine klarere Antwort kommt. Also eine klarere Antwort, die den Unternehmen hilft, dass einer jemand sagt, also es gibt entweder ein Wahlrecht oder es ist eindeutig oder es wird eben doch gar noch an Standardsetting gedacht. Aber das ist leider im Moment noch nicht spruchreif, sondern es heißt nur so erstmal, wir werden kein Projekt initiieren und sehen hier keinen Grund für Änderungen. Ja, soweit, was ich dazu ergänzen könnte, beziehungsweise über die vorläufige Entscheidung berichten wollte. Gibt's aus eurer Runde dazu Gedanken, Protest oder irgendwie Verständnis? Marco, bitte.
Also, ich greife mal das zweite Protest auf. Jetzt nicht gegen die Darstellung, aber also wir sind extrem unglücklich, ja, über die Diskussion, über die Entscheidung, wie mit dem Thema da umgegangen wurde. Weil erstmal glaube ich, das ist ein, also bevor wir auf das Fachliche kommen, ja, ist das ein sehr, sehr vereinfachtes Fact-Pattern, was da dargelegt wurde, was eigentlich in der Realität so sozusagen den ganzen Geschäftsscope überhaupt nicht greift. Ja, weil man im Prinzip sagt, ich gebe jetzt irgendwie ein Darlehen von A nach B und beurteile das danach. Und das ist am Ende dann keine Frage sozusagen der Konsolidierung oder nicht, sondern unseres Erachtens muss man eigentlich die gesamte Kette sehen. Wo kommt eigentlich das Geld von außen her? Ja, wie wird es dann intern weitergereicht und wo tauchen entsprechende Effekte auf? Und genau das sozusagen, weil das die, würde ich sagen, die komplexere Sicht auf so eine Transaktion sind. Es wird in dieser IFRIC-Entscheidung eben explizit nicht mit aufgenommen. Deswegen wäre jetzt mal unsere Sichtweise auch die, dadurch, dass es ein sehr, sehr vereinfachtes Fact-Pattern ist, ja, ist es eigentlich auch nicht für die in der Realität stattfindenden Transaktionen unter Einbindung einer Konzern-Treasury relevant. Also läuft völlig ins Leere. Ja. Also das vielleicht mal so, wenn ich ein vereinfachtes Fact-Pattern nehme, dann kann ich dazu konkludieren, aber es, ich kann eigentlich daraus keine Konklusion ableiten, wie das für in der Realität stattfindende Transaktionen dann anzuwenden ist. Das Zweite, inhaltlich führt es eben dazu, ja, dass ich, wenn ich die gesamte Kette mir angucke, dass ich ein Auseinanderreißen dieser Effekte habe. Ja, also wenn ich so eine Konzern-Treasury-Funktion nehme, die im Prinzip die Fremdwährungssteuerung und entsprechende Risikosteuerung übernimmt, ja, und als Drehscheibe funktioniert, dann ist es in der Regel so, die nimmt halt vom Markt entsprechende Mittel auf, wenn die im Konzern in Fremdwährung gebraucht werden, nimmt sie die auch in Fremdwährung auf und reicht die dann weiter. Das hieße jetzt in dieser vereinfachten Sichtweise, wenn ich den ersten Schritt außen vor lasse, dass ich im Prinzip die Effekte, die ich quasi auf der Passivseite einer Konzern-Treasury habe, sozusagen, ja, dass die in der Finanzierung landen. Und wenn ich dann die IFRIC-Entscheidung eigentlich anwende, so wie ich sie verstehe, die aber sozusagen auf der Aktivseite oder dann bei der Tochtergesellschaft entstehen, irgendwo investiv oder operativ zeigt. Ja, aber in der Gesamtschau verteile ich eigentlich eine zusammenhängende Finanzierungstransaktion in unterschiedliche Töpfe. Und das macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Das liegt eben daran, dass man eigentlich diese gesamte Kette, was normalerweise eigentlich passiert, eben nicht berücksichtigt. Ja. Und unser Petitum, und wir werden das auch kommentieren, ist, dass also die IFRIC-Entscheidung, also wir werden es wahrscheinlich dann natürlich irgendwie nicht so flapsig formulieren, aber eigentlich, dass die unbrauchbar ist, ja, weil sie im Prinzip die Sachverhalte, die in der Realität auftauchen, nicht adressiert. Und inhaltlich wir auch der Meinung sind, ja, dass der Standard es hergibt, da eine Abbildung vorzunehmen, die eigentlich sozusagen der Risikosteuerung aus einer FX-Perspektive in einem Konzern stattfindet. Und es kann, und mein letzter Punkt, es kann auch nicht sein, wenn ich jetzt das Beispiel das IFRIC nehme, ja, wenn ich, dass ich zu einem unterschiedlichen Abbild komme, wenn ich sage, ein Unternehmen, also Konzernunternehmen A gibt ein Konzernunternehmen B intern ein Darlehen versus das Konzernunternehmen B finanziert sich direkt am Markt. Ja, da hätte ich zwei unterschiedliche Abbilde für eigentlich genau den gleichen Vorgang, nämlich dass in quasi einen Konzern irgendwie FX-Themen reinkommen. Ja. So, also das war wäre unser Input dazu.
Ich frage mal so direkt, gibt es noch weitere Gedanken oder im Wesentlichen Zustimmung zu der bisherigen Äußerung und dem Feedback, was andere Unternehmen ja auch schon gezeigt haben?
Ja, ich hätte noch eine Anmerkung. Also ich sehe das auch kritisch, finde es auch schwierig. Also ich finde das mit dem, diese eine Argumentation mit dem wirklich über das Offsetting zu argumentieren, ist an sich, da muss man schon nochmal eine Sekunde drüber nachdenken, ob das Prinzip der wirtschaftlichen Einheit des Konzerns, ob das im Sinne des Frameworks tatsächlich durchgreift. Also ich kann das aus einer praktischen Überlegung verstehen, dass jemand sagt, naja, da gibt es so Reportings und die werden dann zusammengefasst und so weiter, aber ist das tatsächlich ein Offsetting im Sinne des Frameworks? Das finde ich schon erstmal einen interessanten Punkt. Und dann wäre natürlich meine nächste Frage, okay, müsste dann das Offsetting nicht auch für die G&V greifen? Also wäre ich dann nicht gedanklich wieder da, wo ich eigentlich gestartet bin, wenn ich sage, ja, dann, theoretisch könnte das alles sein, aber dann würde ich dann die Effekte nicht auch offsetten, also sprich die beiden Kategorien oder unter die Kategorisierung. Also ich weiß es nicht. Und das andere ist so ein bisschen, da kann ich ja dann, wenn ich das jetzt natürlich so aufdrösele, komme ich schnell auch in, was ist denn jetzt, wenn ich so eine Kettenfinanzierung habe? Also ich schicke das Geld fünfmal durch den Konzern. Und an jeder Stelle ploppen dann einmal Soll und Haben unterschiedliche Kategorien auf. Und spätestens da wird ja wahrscheinlich dann jeder sagen, ja, da müsste man ja auch wieder irgendwas offsetten gegeneinander und müsste sich ja, eliminiert sich ja dann eigentlich auch. Das kann dann eigentlich auch nicht Sinn der Übung sein. Also ich finde das auch nicht sehr überzeugend und finde es, aber es ist natürlich schon, hat eine gewisse Aussage dieser Split, dass da offensichtlich ja sich viele auch nicht wohlfühlen und im Unklaren bleiben. Ich fand jetzt, dass das Beispiel vielleicht noch relativ simpel ist. Ich fand es noch gar nicht so schlimm. Ich glaube, es ist ja immer erstmal ganz gut, wenn man mal einen vergleichsweise einen einfachen Fall nimmt und guckt, kriegen wir zu dem ein eigentliches Verständnis hin. Und ich denke auch, dass in der Realität das wahrscheinlich zum Teil noch viel mal breiter ist und vielleicht auch komplexer ist und noch variantenreicher ist. Ich glaube, das kann man durchaus auch mit anbringen an so einer Stelle. Ich höre jetzt aber schon mal so raus aus dem Feedback, was wir bis jetzt so haben, und das spiegelt sich ja auch, ich hab's erwähnt, auch ein bisschen mit dem wieder, was vom anderen Forum ja schon zu Genüge, würde ich fast sagen, gehört haben, dass das ja schon eine TAD ist, zu der wir uns auch äußern wollen würden. Ne? Das höre ich jetzt mal so raus und das würde ich auch absolut unterstützen.
Ja. Ja, also das Zwischenfazit sehe ich auch erstmal so. Ich wollte nur mal kurz zwischendurch, nee, wir machen es anders. Es gibt ja noch zwei Wortmeldungen, bitte, Jens.
Also das, was Marco vorhin gesagt hat, das kann ich nur unterschreiben. Also ich glaube, was mich aber tatsächlich ein bisschen befremdet hat, auf vielfache Empfehlungen aus der Community habe ich mir dann mal diese Sitzung als Aufzeichnung angehört. Und muss sagen, dass ich auch prozessual ein bisschen da überrascht bin, was auch tatsächlich für gefährlich halte, wenn dann so eine TAD einfach finalisiert wird, die auch so ein bisschen an der Sache vorbeigeht und vielleicht auch zu etwas führt, was gar nicht sinnvoll ist. Also das finde ich schon allein deswegen müssen wir antworten. Ja, also ich glaube auch, man könnte natürlich jetzt auch wieder so ein View-Process-Thema aufmachen, wie die Fragen gestellt wurden dahinter. Das kann man, vielleicht sollte man sogar auch verlangen, weil das Ergebnis, den wir jetzt da vorliegen. Und ich glaube, wir sollten auf alle Fälle antworten, idealerweise natürlich auch mit einer Idee, wenn es möglich ist, wie man es besser machen könnte. Ich befürchte nur leider, ich vermute, es geht nicht ganz um das Standard-Setting im Zweifel. Das mag sein. Also muss ich aber selbst nochmal durchdenken. Also wir werden auch als Haus antworten. Ich glaube aber, wir sollten auf alle Fälle da tatsächlich einen relativ starken Punkt machen, weil klar, man kann sich immer fragen, der IFRS 18 ist jahrelang diskutiert worden, warum kommt das Thema jetzt auf? Ja, wir haben ja Outreach gemacht mit Hans und Franz. Aber nichtsdestotrotz, das Thema ist ja jetzt da und wenn jetzt natürlich solche Meinungen in der Welt kursieren, weil jetzt stellt sich natürlich auch akut die Frage, was mache ich jetzt in der Zwischenzeit? Also die ersten traten ja ihre Systeme jetzt sozusagen ein. Und was machen die jetzt mit diesem Schwebezustand erstmal? Ja, weil auch sehr unterschiedlich, also unsere Kollegin, die Mifrig vertreten ist, hat uns einen Debrief dazu gegeben und hat sich auch sehr schwer getan, es irgendwie so strukturiert zu machen, dass alle sagen, so war der Verlauf der Diskussion und deswegen kommt das Ergebnis raus, sondern das war vielleicht auch fast schon ein bisschen disjunkt an der Stelle.
Ja, Ilka, du hast deine Hand gehoben.
Ja, in Ergänzung, das spielt so, oder zahlt so ein bisschen auf den Punkt ein, dass der Sachverhalt sehr einfach gestrickt ist und stark vereinfacht eingegeben wurde. Was ich noch berichten kann, ist, dass sich natürlich sofort Folgefragen aufkamen. Also was ist mit Derivaten auf solche Währungseffekte? Wie wären die dann in Folge auszuweisen? Also komplexere Sachverhalte oder näher an der Realität liegende Sachverhalte. Ein Beispiel, was mir ein Unternehmen jetzt nach der vorläufigen Agenda-Entscheidung zugespielt hat, waren dann synthetische Euro-Finanzierung im Konzern. Also man finanziert sich extern über ein US-Dollar-Darlehen nach außen. Das wird intern weitergereicht und dann kommt ein Derivat auf die Zinsdifferenz zum Euroraum und man stellt synthetisch eine Eurofinanzierung her. Bei dem Derivat stellt sich dann die gleiche Frage wie bei den Währungsumrechnungsdifferenzen. In welcher Kategorie muss es rein? Ich bin mir nicht ganz sicher. Also es lohnt sicherlich, die Vielfalt wahrscheinlich aufzuzeigen, der Probleme, die in der Praxis ganz sehr viel komplexer sind als der unterstellte Fact-Pattern. Ich habe nur mit einem Auge, hat mich Jan darauf hingewiesen, auf die nächste Agenda-Entscheidung oder auf die nächste Eingabe beim IFRS-IC gesehen, dass sich da genau eine Frage dann eben zu Derivaten gestellt wurde, konzerninterne Derivate. Also da sind scheinbar noch weitere Themen im Orbit, die damit zusammenhängen. Aber das nur als Feedback, also die Komplexität der Sachverhalte und die Folgefragen, die unmittelbar auch im Anwenderforum an uns herangetragen wurden. Was ist mit Derivaten auf solche FX-Differenzen oder synthetische Euro-Finanzierungen?
Carsten, bitte.
Ich habe nochmal nachgedacht. Solche Fremdwährungseffekte entstehen ja durch die Vermögensverlagerung in andere Währungsräume. Und das spricht ja irgendwie materiell für die Klassifikation nach Römisch 1 auf diesem Paper, auf Seite 3 von Jan. Zwar wird saldiert, aber im Ergebnis sind es Fremdwährungseffekte eben durch, und das kommt da in dieser in diesem Römisch 3 ja leider nicht so richtig zum Ausdruck, kommt das ja aufgrund einer Vermögensverlagerung in andere Jurisdiktionen. Und dann könnte man weitergedacht ja sich hinterfragen, was wird denn da verlagert? Und das löst dann die Zuordnung entweder in Finanzierung, in operativ oder in Investitionstätigkeit aus. Das ist, glaube ich, ein Aspekt, der in der bisherigen Diskussion noch nicht so gedacht oder gesehen worden ist. Und das würde möglicherweise, Ilka, auch die Frage beantworten, wie dann mit Sicherungsinstrumenten umzugehen ist. Denn die folgen ja immer dem, wenn ich das recht im Kopf habe, immer dem Grundgeschäft. Ja, wollte ich mal so in die Runde werfen.
Marco, bitte nochmal.
Na, also das mit der Vermögens... Verlagerung, das stimmt natürlich quasi, also von dem Punkt, ich habe was im Konzern und gebe es irgendwo an eine andere Stelle im Konzern. Ja, unser Punkt ist ja, das Geld kommt irgendwo her in der Regel. Also und wenn ich nur die Perspektive habe, ich verlage es von jetzt mal quasi aus einem funktionalen Euro in den Dollar beispielsweise, ja, dann habe ich im Prinzip dann da in dem Dollarraum FX-Effekte, ja, aus der Perspektive und mir dann Gedanken mache, ist das investiv, operativ oder irgendwas, dann vernachlässigt es unseres Erachtens, dass das in der Regel ja quasi von außen sozusagen aufgenommen wird. Und dann habe ich eigentlich, ich habe ja per Saldo sozusagen dann keinen Effekt, ja, weil ich habe im Prinzip, ich nehme das von außen in Dollar auf, ich reiche es intern weiter, ja. Und dann habe ich aber, wenn ich nur die eine Seite betrachte, das ist unser Punkt, halt irgendwo ein Auseinanderfallen zwischen, also den externen Effekt zeige ich in der Finanzierung, den anderen würde ich dann irgendwie operativ oder investiv klassifizieren, wenn ich nur auf diesen Ast der Vermögensverlagerung gucke. Ja? Und unseres Erachtens, wenn ich aber auf eine Konzern-G&V gucke, sei es das richtigerweise alles in der Finanzierung zu zeigen, weil da trifft sich die Transaktion. Ich nehme von außen Geld auf, erreiche es weiter, ich habe FX-Effekte und die sind, und das Ganze ist eine insgesamt eigentlich eine aus Konzernsicht eine Finanzierungstransaktion. Und die Perspektive, die greift eigentlich eben dieses IFRIC-Beispiel meines Erachtens überhaupt nicht auf. Ja, und jetzt mal organisatorisch ist es einfach so, dass genau diese Rolle in einem Konzern halt eine Treasury-Funktion übernimmt, die ist sozusagen diese Drehscheibe zwischen ich hole mir Kapital und gebe das entsprechend weiter, dann wahrnimmt. Und dann sollten die Effekte in der Kette sozusagen auch an einer Stelle gezeigt werden. Wenn ich das jetzt so mache wie dieser Default-Ansatz, ja, ich zeige das alles im Operativen, welche Aussagekraft hat denn hier mein operatives Ergebnis? Ja, wenn ich sage, das ist eigentlich eine Bruttodarstellung. Ich habe irgendwo im Finanzierungstopf, habe ich einen Gegenläufer, im Operativen habe ich was anders, kann ich wieder erläutern, weil natürlich der Effekt sozusagen eigentlich in sich zusammenfällt.
Ja, ich denke, alles, was gesagt wurde, geht ja prinzipiell in die gleiche Richtung und ist auch tendenziell kritisch. Und unabhängig davon habe ich auch vernommen, dass allein die Idee, uneinheitliche Meinung trotzdem Agenda-Entscheidungen zu treffen, nicht nur nicht hilfreich ist, sondern eigentlich schon kritisch. Ja, ich weiß nicht, es gibt im Moment keine Handmeldungen, demnach keine weiteren Gedanken. Ich wage mal einen Vorschlag. Wir werden ja ohnehin, weil wir im Anwendungsforum das Thema diskutieren, nochmal Meinungen erfahren. Und da die Frist beim IFRIC zur Rückmeldung in dem Fall auch noch ein bisschen hin ist, nämlich Ende November, haben wir auch die Chance, in der Fachausschusssitzung Anfang November das Thema nochmal aufzugreifen. Ilka, ist zu viel versprochen, wenn wir sagen, wir werden dann nochmal berichten, beziehungsweise du, was wir vielleicht noch zusätzlich erfahren haben, dann können wir die Argumentation nochmal ein bisschen schärfen und dann uns auch genauer darauf festlegen, was wir in der Stellungnahme formulieren wollen.
Sehr gerne.
Gut, dann hätten wir die erste vorläufige Entscheidung besprochen und bevor wir weitermachen, mir ist bewusst, dass jetzt eine Pause eingeplant ist und auch das nächste Thema nicht verschoben werden darf. Sven, dann bist du jetzt, glaube ich, mal gefragt.